Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Moody hat mal erzählt, dass man sich auch als Fremder und Unkundiger in Venedig nicht verlaufen kann. Er sagte, da gibt's eingelassen in das Pflaster und auch in die Kaimauern, wenn man dann also mit diesen Gondeln da langfährt, einen roten Faden, der immer zur St. Markuskirche hinführt. Also wo immer man ist, man hat eine Linie, wo man zum Zentrum, zur Mitte geführt wird, wo sich dann jeder auskennt, wo er hin muss. Also es gibt überall, zu seiner Zeit gab es das, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber zu seiner Zeit gab es das. Und er sagt, diese rote Linie, die gibt's auch in der Heiligen Schrift. Sie führt den Leser durch die ganze Heilsgeschichte, durch die Tora, die Prophetie, die Poesie, immer hin zu Christus. Und dieses hingeführt werden zu Christus ist ja auch für unser Leben ganz wichtig. Wir verlaufen uns ja auch mal im Einerlei des Alltags. Wir folgen auch mal zu unseren seelischen Temperaturen. Und nicht immer habe ich meine Berufung so klar vor Augen. Das heißt, es gibt immer wieder Zeiten, wo ich gerufen bin, zu Christus wieder hinzufinden, zurückzukehren, wieder die geistliche Unmittelbarkeit zu ihm zu suchen und neu aufzunehmen. Und dazu lädt uns der Herr immer wieder ein. Ich lese einen Text, für den diese Vorbemerkung wichtig ist, weil er steht ausgesucht zum Christfest im Alten Testament. Also, wir haben jetzt einen alttestamentlichen Text und wir haben die rote Linie hin zu Christus, die wir darin finden wollen. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die ersten Verse. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate, in Klammern, alle männlichen Kinder sollten ausgerottet werden in Ägypten. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her, und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Bevor ich mich auf diesen Text einlasse, mein erster Punkt heißt, Christus, die Mitte der Heiligen Schrift in beiden Testamenten. Das ist hier für so eine Auslegung ganz wichtig, sich diese Gedanken einmal zu machen. Im Hebräerbrief Kapitel 1 lesen wir, dass Gott auf vielerlei Weise geredet hat, in der Vergangenheit, aber zuletzt in Christus. Im 1. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 11 lesen wir, dass der Geist Christi die alttestamentlichen Propheten erfüllt hat. Und aus ihnen heraus hat er gesprochen, der Geist Christi. Und deswegen kann also in Hebräer 2, Vers 13 ein Wort Jesajas zitiert werden als Wort Jesu Christi. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, ist davon die Rede, wer Christus im Alten Testament nicht findet, so Paulus, über dessen Wahrnehmung ist eine Decke, also eine Begrenzung gegeben. Und Jesus selbst hat diesen Weg in seiner Schriftauslegung auch vollzogen. Wir lesen in Lukas 4, Vers 21, als er über Jesaja 61 spricht: Heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Also in mir findet es statt. In Johannes 5, Vers 46 sagt er: Mose hat von mir geschrieben. In Johannes 8, Vers 56, Abraham wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und in Lukas 24, da sind wir dabei, wie Jesus die Emmausjünger trifft, unerkannt, und von Mose und den Propheten anfängt auszulegen, was über ihn gesagt ist. Und schlussendlich auf den Berg der Verklärung in Lukas 9 erscheinen wer? Mose und Elia, und sprechen mit ihm über seinen Weg ans Kreuz, über sein Ziel, am Kreuz zu sterben. Also, so sieht die Heilige Schrift sich selber, Christus, die Mitte in beiden Testamenten. Und auch wir brauchen immer wieder, ich wiederhole mich gern, einen Weg zurück zur geistlichen Mitte. Und diese geistliche Mitte ist immer eine unmittelbare Jesusbeziehung. Das unmittelbare frische Wort aus seinem Munde, das er zu mir spricht, das brauche ich immer neu. Warum? Es gibt manchmal Sorgen und Nöte, die bedrängen uns. Es gibt Anfechtungen, die möchten uns verführen. Es gibt Lasten, die drücken uns, die belasten uns. Es gibt Fragen, auf die wir keine Antwort haben, die beschäftigen uns. Und es gibt Schmerzen, die wir zu durchwandern haben, die fordern ihren Tribut. Und unter diesen Einflüssen muss ich immer neu eine Entscheidung treffen: Sehe ich jetzt mein Leben nur aus einer menschlichen Perspektive an? Oder höre ich das Wort Jesu Christi, der hineinredet in mein Leben und mir seinen Weg zeigt? Und da sind wir ganz schnell bei dem Thema, das auch unser Bibeltext vorgibt: das Wagnis des Glaubens neu einzugehen. Darum geht es nämlich. Denn die Familie, aus der Mose stammt, ist ein heftiges Wagnis eingegangen. Davon würde ich gleich noch sprechen. Aber zunächst einmal möchte ich die Frage stellen: Ja, was haben denn nun Mose und Jesus gemeinsam? Wie komme ich von Mose zu Jesus? Man kann einige Punkte nennen, die die Mose-Geschichte, die frühe Mose-Geschichte, mit der frühen Jesus, also der Geburtsgeschichte, verbindet. Da gibt es zum Ersten die glaubenden Eltern. Dass die sich nicht einfach sozusagen damit abgefunden haben, hier stirbt das männliche Kind, wird im Hebräerbrief, Kapitel 11, als Akt des Glaubens beschrieben. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und es wird dort gesagt: Nur durch Glauben können wir Gott gefallen. Und auch Jesus hatte glaubende Eltern, die der Rede des Engels geglaubt haben. Die Schwangerschaft stammt nicht von einem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist. Da braucht es schon einen gewissen Glauben. Und sie sind den eingegangen. Also beide Kinder, die in einer besonderen Weise ihren Weg gegangen sind, später hatten gläubige Eltern. Zweitens, es gab in beiden Fällen eine unmittelbare Lebensgefahr. Das heißt, der Kindermord des Herodes war eine reale Sache. Unter Vortäuschung eines Interesses wollte er im Grunde alles beseitigen, was ihm mal gefährlich werden könnte. Und man denkt so ein bisschen an das Israel von heute und die Ereignisse vom 7. Oktober, wo so was Ähnliches auch passiert ist. Und hier bei Pharao war es eben so, dass er sozusagen die Population, das Wachstum Israels zum eigenständigen Volk eindämmen wollte. Das waren ihm zu viele Leute. Und da sollte die männliche Erstgeburt getötet werden. Beide Kinder waren gerade frisch auf der Welt und erlebten eine enorme, eine unmittelbare Lebensgefahr. Und beide Eltern haben sich dazwischen gestellt, zwischen die Kinder und die Gefahr. Aus Glauben. Drittens, in beiden Fällen gab es eine erstaunliche Rettung. Jesus, also die Eltern mussten um des Kindes willen, nicht weil sie selber was falsch gemacht hätten, sondern um des Kindes willen fliehen. Sie wurden um des Kindes willen Flüchtlinge, waren aber sicher in Ägypten. Und Mose war ja schon dort und der durfte also dann im Haus des Pharaos sich sicher fühlen, vorerst. Viertens, beide Söhne, kann man sagen, haben einen Bund begründet. Mose den Sinai-Bund und Jesus den neuen Bund. Und deshalb kommt der Hebräerbrief in Kapitel 3 überhaupt auf die Frage oder auf die Aussage, Christus ist höher als Mose. Also man konnte die beiden miteinander vergleichen. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Merkmal innerbiblischer Prophetie. Also das prophetische Reden der Heiligen Schrift hat verschiedene Wege. Einer dieser Wege sieht so aus, dass gesagt wird, es gab da schon mal einen Mose. Und wenn der neue Bund kommt, tritt so ein ähnlicher nochmal auf. Also anhand ihrer Geschichte und der geistlichen Erfahrung ihrer Geschichte konnten sie das neue Kommende identifizieren als tatsächliches Geschehen von Gott her. Jesus, der neue Mose. Oder man kann auch sagen, Jesus, der Mose des neuen Bundes. Mose kennt ihr und so ein ähnlicher, nur auf einer viel höheren Ebene und viel vollmächtiger tritt nochmal auf. Johannes der Täufer erneuerte den alten Bund, nur um das Kommen des neuen Mose anzukündigen. Und in diesem ganzen Vorgehen steckt auch für uns, die wir das anschauen, auch für unser Leben ein ganz wichtiger Trost. Gott kümmert sich um die Verworfenen, um die Todgeweihten. Ein ganz wichtiger Aspekt. Weil auch manchmal Christen durch Erfahrungen gelaufen sind in ihrem Leben, wo sie zu dem Ergebnis kommen, mein Leben scheint nicht so viel wert zu sein. Ich weiß das aus der Seelsorge, wie der Kampf um den eigenen Wert oder um den Wert des eigenen Lebens oft unausgesprochen stattfindet. Und hier ist eine Antwort. Gott kümmert sich um das verworfene Leben. Und er gibt ihm eine Berufung und setzt es ein in seiner Heilsgeschichte. Das Verworfene ist das Erwählte. Deswegen hat uns Jesus immer Mut gemacht, in unseren eigenen Augen gering sein zu wollen, weil das die größten Verheißungen mit sich bringt. Leute, die aus sich selber was machen wollen, die fahren damit gegen die Wand. Das hat meistens keine geistliche Qualität. Aber Gott zu erlauben, aus meinem Leben im Sinne seines Weges und des Evangeliums was zu machen, ist der Hauptweg, die rote Linie, zu der wir immer wieder zurückfinden dürfen und wo wir sagen dürfen, Gott, ich weiß, mein Leben ist komplett in deiner Hand. Du machst etwas aus meinem Leben und deswegen gebe ich es gerne weg. Ich gebe es immer neu und immer tiefer in deine Hand, mit all seinen Bereichen und immer umfänglicher, dass du mein Leben bestimmst und daraus was machst. Und zweitens kann man sagen, die Berufung entsteht immer in einer Glaubensatmosphäre. Beide Familien waren Glaubensschritte gegangen. Und in dieser Glaubensatmosphäre brachen Berufungen durch. Das hat auch für uns als Gemeinschaft eine Rolle. Also nur wenn wir in diesem Glauben stehen, Gottes Wege zu gehen, brechen in unserer Mitte Berufung durch oder werden bestätigt oder werden auch vertieft und erneuert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das lehrt uns diese Geschichte. Und drittens, die Steigerung des Glaubens auf dem Wege. Jetzt bin ich bei diesem Text. Das ist interessant. Es gab drei Glaubensschritte. Und alle haben es in sich. Ich will die noch mal kurz anleuchten. Das erste ist, der erste Glaubensschritt war das Verstecken des Kindes. Wo es kleiner war, konnte man das noch machen. Also das Verstecken aus Glauben. Ich sage es nochmal, Hebräer 11, Vers 23 wertet diesen Vorgang als einen Akt des Glaubens. Damit war klar, dass die Eltern die Gefährdung akzeptieren, das Gesetz gebrochen zu haben, zur Verantwortung gezogen zu werden. Ich musste so daran denken, dieser Akt des Glaubens bestand im Dritten Reich darin, Juden zu verstecken und damit eine eigene Gefährdung einzugehen, denn wenn das auffliegt, bin ich mit dran, als ein Gesetzesbrecher und was sonst die Anklage sagt. Und wir wissen, was es für Verhandlungen gegeben hat unter Herrn Freisler. Und dieser Akt des Versteckens und damit des Schützens vor dem Tod, ein Akt des Glaubens. Und ich denke auch, dass das ganze Engagement für das ungeborene Leben in diese Kategorie gehört. Zu sagen, trau dich, das Leben zu bejahen. In Ägypten also die heilige Familie mit Jesus musste nach Ägypten und die Eltern wurden um des Kindes willen zu Flüchtlingen und zu Fremdlingen in einer Umgebung, in der sie nicht zu Hause waren, wo sie niemanden kannten, wo sie keine Unterstützung hatten, wo sie alleine waren. Und sie haben das auf sich genommen, um das Kind zu schützen und haben gar nicht gemerkt, wie sie damit geholfen haben, dass Jesus in die Heilsgeschichte seines Volkes eintrat. Denn es heißt später, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das galt dann auch von Jesus. Zweites, jetzt steigert sich der Glaube zu einer nächsten Stufe. Das Verstecken war die erste. Die zweite ist das Aussetzen im Glauben. Irgendwann haben sie gemerkt, das mit dem Verstecken geht nicht mehr. Das Kind ist zu laut oder es schreit auch mal und irgendwas, es gab ja da Spione, es gab ja da Kontrolle. Es gab ja auch unter ihnen Kontrolle. Also was sollten sie machen? Und da haben sie also auf dieses gesetzt, wir geben das Kind jetzt wirklich in Gottes Hand. Wir können es nicht mehr schützen. Unsere Möglichkeiten sind jetzt am Ende. Und da haben sie dieses Körbchen geformt, haben es sozusagen wasserdicht gemacht, verklebt mit Erdharz und Pech. Und jetzt muss man seine Vorstellung vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Die haben das nicht auf den Nil geschmissen. Der Fluss ist groß. Da waren noch ein paar Krokodile drin. Also sie haben es ins Schilf gelegt. Das Schilf steht immer am Ufer, in Ufernähe und schützt auch noch ein bisschen das Kind. Das war der letzte Schutz, den sie ihm noch angedeihen konnten. Das Schilf am Ufer. Und dort haben sie es reingelegt und haben sich entfernt und haben gesagt, so jetzt müssen wir das Kind loslassen. Also wir können es nicht mehr selber schützen, jetzt ist Gott dran. Das war die nächste Steigerungsstufe. Bisher konnten sie selber noch was machen, jetzt konnten sie nichts mehr machen. Und dann kam die Episode mit der Tochter des Pharao, die dieses Kind fand und natürlich auch wusste um die Gesetzeslage, wie sie war. Aber das Schreien des Kindes, also der Ausbruch, der Ausdruck der Hilflosigkeit, hat ihr Herz bewegt. Und aufgrund dieser Herzensbewegung hat sie angefangen, das Kind zu schützen. Und das konnte die Familie nie selber sicherstellen. Hier musste Gott unmittelbar handeln und sie mussten sich auf ihn unmittelbar einlassen. Ohne Sicherheit, dass das Ding aufgeht. Und das war die Geschichte des Mose, im Schilf versteckt und neu entdeckt. Und das war ja auch sein Name, Mose, der aus dem Wasser gezogene. Und Maria, ich bin darauf gestoßen,
dass es
in der katholischen Kirche etwas Wertvolles gibt. Da spricht man ja von den 7 Schmerzen Marias. Die 7 Schmerzen Marias, die sie als Mutter durchlaufen hat, im Zusammenhang mit dem Kind, das unter ihren Herzen herangewachsen und geboren wurde. Die 7 Schmerzen Marias, die lauten: erstens, der Prophet Simeon spricht in Lukas 2, deine Seele wird ein Schwert durchfahren. Das ist die Ankündigung, ist der erste Schmerz. Das mit dem Schwert. Der zweite Schmerz ist die Flucht nach Ägypten. Der dritte Schmerz, der Verlust des 12-Jährigen, als er im Tempel ist und sie denken, sie haben ihn verloren. Der vierte Schmerz ist der Kreuzweg. Der fünfte Schmerz, die Kreuzigung. Der sechste Schmerz, die Kreuzabnahme. Und der siebte Schmerz, die Grablegung. Das sind die 7 Lasten, die Maria auf ihren Berufungsweg sozusagen mitbekommen hat. Und wir sehen darin auch, wie Segen und Last häufig zusammengehen. Das ist auch in unserem Leben so. Deswegen müssen wir uns von den Wohlfühlvorstellungen, die die säkulare Welt so vor sich herträgt wie ein Bauchladen, verabschieden. Weil das Reich Gottes so nicht funktioniert. Im Reich Gottes hast du immer das Miteinander von Segnungen, die auch mit Freude und mit Gelingen verbunden sind. Aber auch mit Last und mit Schmerz. Das ist immer aneinander gekoppelt. Und bis zur Wiederkunft Jesu werden diese beiden Teile immer zueinander gehören. Es sind die beiden Seiten einer Medaille. Und beides anzunehmen und sich drunter zu stellen und nicht dagegen zu rebellieren, das ist ein Akt des Glaubens. Man kann also sagen, der Akt des Glaubens beginnt dort, wo ich sage, ich verlasse die Beschwerde, die Anklage, die Rebellion. Ich gebe mich hin in den Weg und auf den Weg, wie Gott ihn für mich geformt hat. Auch unterhalb der Last sage ich ein Ja. Und damit erwarte ich, dass die Auferstehungskräfte Jesu, wenn ich die in die Kreuzesgemeinschaft einwillige, dass die Auferstehungskräfte Jesu dann auch zu mir kommen. Nur über die verfügt er alleine. Die schenkt er im Heiligen Geist. Das ist seine Gabe. Aber an mir ist es zu sagen, ja, ich gehe den Weg mit dir. Und das Dritte, die dritte Steigerung des Glaubens. Es gab eine dritte Stufe. Und die dritte Stufe lautet das Weggeben durch den Glauben. Als es gerettet war, als die Pharao-Tochter sich nun entschieden hat, ich kümmere mich um das Kind, gab es einen dritten Schmerz für Jochebed, also für die Mutter von Mose. Und das hieß jetzt, jetzt nimmst du das Kind, was du so mühselig bewahrt hast, und gibst es weg. Es gab einen Bonus, sie durfte es zu Ende stillen. Aber danach musste es raus. Raus aus dem eigenen Haus, hin in ein fremdes Haus und damit unter eine fremde Erziehung. Das müssen wir mal vorstellen. Du gibst dein Kind, obwohl du jetzt nicht krank bist, unter eine fremde Erziehung. Stell dir mal vor, was das heißt. Was das für Gedanken in einer Mutter, in einem Vater auslöst, was jetzt werden könnte. Und das ist ja in der ägyptischen, heidnischen Welt erzogen worden. Machen wir uns nichts vor. Da wurden die ganzen Götter und so weiter, spielten da eine Rolle. Das war doch keine fromme Umgebung. Also der letzte Akt des Glaubens war, Gott, schütze dieses Kind, wenn es unter diese Einflüsse kommt, von denen wir uns lösen müssen. Und die Herausführung aus Ägypten war eine einzige Loslösung von den Göttern Ägyptens und der Pharao zählte dazu. Das war die Wahrheit mit der 10 Plagen. Aber man könnte fast sagen, das geht an die Grenze dessen, was man verkraften kann. Es war der dritte Akt des Glaubens, aber es gibt einen Trost. Der Weg des Glaubens, der hier zu gehen war, der fing nicht mit der dritten Stufe an, sondern er fing mit der ersten Stufe an. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass sie uns nicht überfordert. Wir dürfen auf Stufe 1 beginnen. Aber wir sollen wissen, dass der Glauben auf ein Wachstum angelegt ist. Also die Herausforderung zunimmt und das ist wichtig, damit Gott seine Pläne durchbringt. Moses sollte Israel aus Ägypten führen. Das heißt, er musste erst mal von Ägypten selber was lernen. Der eine Teil war ja die Ausbildung im Hause Pharaos und der andere Teil war die Ausbildung in der Wüste, später dann. Beides hat er gebraucht. In Ägypten war es wichtig, er musste ja auch lesen und schreiben können. Es ging ja auch um das Gesetz, es ging um die Tora, die wurde ja auch verschriftet. Da musste also einer dabei sein, der damit was anfangen konnte. Und er musste auch lernen, wie man in der Wüste überlebt, denn sie waren ja lange genug drin in der Wüste. Und er hatte die Verantwortung für ein ganzes Volk. Aber damit diese Art von Plan Gottes, die noch nicht sichtbar war, die noch überhaupt nicht offenbar war, wie das werden sollte, damit die Platz hatte, brauchte es die dritte Stufe des Glaubens, nicht die erste. Also es brauchte den Weg von der ersten zur dritten Stufe. Und keiner konnte das verstehen im rationalen Sinne. Deswegen ist Glaube eben nicht an das rationale Verstehen gekoppelt, sondern nur an die Klarheit, hier handelt Gott und ich gehe mit. Alles andere ist offen. Und das ist die Botschaft, die der Herr uns durch sein Kommen auch zuspricht. Erneuere, bekräftige, vertiefe den Weg des Glaubens. Wo immer du bist, wo immer du jetzt bist, gibt es einen Weg nach vorn, gibt es einen nächsten Schritt, gibt es eine nächste Ebene des Glaubens, die erreicht werden soll. Und die dritte Ebene war die, die erreicht werden musste, damit Mose in seine Berufung kam. Also, das spielt auch für unser inneres Leben eine Rolle, aber Gott ist barmherzig. Er nimmt uns an seine Hand und er sagt, wenn ich nur mein Werk durchbringen kann, auch wenn du zwischendurch einen Schmerzensweg gehen musst, kommt die Erlösung zur Welt. Und darum geht's. Es geht immer darum als Ziel, dass die Erlösung in die Welt kommt. Nicht nur, dass sie in unser Leben kommt, das ist schon mal eine Voraussetzung, aber dass sie in die Welt kommt. Und sie kommt nur in die Welt, indem die Gläubigen, indem die Gemeinschaft den Glaubensweg gehen, nicht auf der ersten Stufe stehen bleiben, sondern in das Wachstum des Glaubens eintreten. Und das geschieht so, dass sie die Herausforderungen, die heute hier da sind, im Glauben nehmen und nicht im Fleisch. Nicht in der Eigenbewertung, sondern im Glauben vorangehen. Und das heißt für jede und für jeden von uns was anderes. Aber wir sind auf diesen Wachstumsweg gestellt. Und so bringt Gott seine Pläne durch. Und dann kommt immer auch seine erlösende Kreuzes- und Auferstehungskraft hin zu denen, die im Augenblick davon völlig isoliert sind. Das ist eine Gnade, die dann geschenkt wird. Möge der Herr uns mitnehmen auf seinen Weg des Glaubens. Und er ist barmherzig. Er weiß, dass wir nicht alles sofort können. Aber er nimmt uns mit auf seinen Weg. Jetzt kommt es darauf an, diesen Weg auch bewusst anzunehmen und zu gehen. Amen. Herr Jesus Christus, habe Dank, dass du zu uns gekommen bist. Und auch im Heiligen Mahl dürfen wir die Erwartung haben, dass du mit großer Freude neu zu uns kommst. Und auch wir wollen dir unser Herz auftun, dass du uns ganz neu berühren kannst mit deiner Gegenwart. Du kommst zu uns als der Leidende, auch als der Auferstandene, dem wir uns neu anvertrauen dürfen mit unserem ganzen Leben, mit unseren ganzen Verantwortungsbereichen, mit der ganzen Schau nach vorn, die uns beschäftigt, mit all den Fragen, die in unserem Herzen vorhanden sind und die uns bewegen. Und du nimmst uns hinein in den Weg des Glaubens. Und du zeigst uns auch, worin der nächste Schritt besteht. Wir danken dir dafür, dass wir hineingenommen werden durch Wort und Geist in deinen Weg, in den Weg der Nachfolge, dass Freude in dein Herz kommt. Und so wie du dich hingegeben hast für uns, wollen wir es für dich tun. Dort, wo du bist, dort, wo deine Gegenwart ist, dort ist unser Platz. Dort ist unser Ort, wo wir sind, wo wir zu Hause sind. Hab Dank dafür, dass du uns nimmst, wie wir sind, dass du uns abholst, wo wir sind und dass du uns hinbringst, wo wir sein sollen. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name. Du bist barmherzig. Deine Liebe kennt keine Grenzen. Sie ist viel größer als unsere Liebe und deswegen danken wir dir dafür, dass du uns mit deiner Liebe immer neu überraschst, dass wir heil werden, froh werden, neu werden in deiner Liebe und gleichzeitig den Weg des Glaubens beschreiten. Und so preisen wir dich mit den Engeln und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.